Handlungstheorie und Ontologie und beantworten, ja, die Lösung des Rätsels. Gibt es so etwas wie eine Handlungstheorie? Das hat uns ja immer beschäftigt. Und ich würde dann nächste Stunde Ihnen skizzieren den Kommunikationsbegriff, wie ich mir das vorstelle. Nur die Skizze, da bekommen Sie dann noch die Unterlagen. Sie finden in dem Rollenbuch in einem Kapitel ein Kapitel über Kommunikation, da ist etwas ausführlicher, aber es verändert sich immer etwas. Das Problem, mit dem Sie sich in Ihrem Studium auch in der Kommunikation mit Ihren akademischen Lehrern zu konfrontieren haben, so etwa so, was man über einen Charakter sagen könnte. Und zwar, man ist ganz anders, aber bleibt doch irgendwo so, wie man ist. Also, natürlich variiert nicht alles frei, auch in der Forschung nicht, auch in der Theoriebildung nicht. Aber es verändern sich auch immer Gesichtspunkte. Wissenschaft heißt immer auch, das Wissen, was Sie gewinnen, ist kein aristotelisches Wissen. Ist ein Wissen auf Abruf. Systematisierungen können sich ändern. Unter welchen Voraussetzungen man Änderungen vornimmt, das ist dann ein spezielles Problem. So viele große Umschichtungen gab es in der Evolution nicht. Ja, eigentlich gab es nur zwei. Also kopernikanische Wende, ja, Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt, ja, und letztlich die Quantenphysik, also innerhalb der die Relativitätstheorie und die Quantenphysik. Der Einstein hat sich ja der Quantenphysik nicht angeschlossen. Aber das, darüber brauchen wir uns gar nicht so belasten. In dem, was für uns interessant ist, in der Soziologie, Kritik an der Handlungstheorie und was sind die Grenzen dieser Kritik? Was für ein Handlungsbegriff wird dabei vorausgesetzt? Und das im Zusammenhang immer mit diesem Problem denken. Wie wird die System-Umwelt-Relation abgefasst? Also, System-Umwelt, Sozialsystem, Umwelt. Es gibt ja nicht nur soziale Systeme, es gibt auch Bewusstseinssysteme. Biologische Systeme, es gibt Maschinensysteme. Es gibt verschiedene Systeme. Verschiedene Systemtypen. Sozialsysteme sind eigentlich nur ein Systemtypus. Gut. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass ich das mitgliedschaftstheoretisch aufziehe, damit mich auch also von der ganzen Systemtheorie trenne, den Systembegriff mitführe, um die System-Umwelt-Relation, das Gefälle zu bezeichnen. Gut, der letzte Punkt heute ist, ja, Lösung des Rätsels. Der erste Punkt ist überschrieben, keine ontologische Individuierung. Sie werden sofort fragen, ja, was soll denn das? Ontologische Individuierung. Wie kommen Sie denn überhaupt darauf? Es betrifft das eigentlich auch in der Philosophie des letzten Jahrhunderts das in Universalienproblem. Und viele Philosophen, ich denke, das macht Sinn, haben sich an dem Satz Freges orientiert. Wir sollen keine Entitäten akzeptieren, die wir nicht individuieren können. Zum Beispiel raumzeitlich. Und können Sie sofort sagen, ja, das kriegt für Wahrnehmungsgegenstände, physische Gegenstände, wie machen wir es denn mit den Gesetzen der Logik? Wie machen wir es denn mit Zahlen? Wir können keine Zahlen. Mathematik, Logik ist, wenn Sie so wollen, eine Geisteswissenschaft, keine empirische Wissenschaft. Ja, was machen Sie denn damit? Was machen Sie mit den Zahlen? Gut, darauf gibt es eine Antwort. Ich denke, Sie können keine Zahlentheorie aufstellen, ohne dass Sie Klassen annehmen und Klassen von Klassen. Sonst kann der Mathematiker seinen Laden zumachen. Also insofern können Sie kein Nominalist sein. Und natürlich dann die Frage, wie wird das konstruiert? Ja. Also die Frage, keine ontologische Individuation von Handlungen. In dem Sinne, dass man sagt, ich beschreibe verschiedene Akte. Hans kommt die Tür herein, bewegt den Arm, nipst das Licht an, erleuchtet den Raum, erschreckt den Nachfolgenden, was auch immer. Haben wir da irgendeine Entität individuiert? Also ein grobkörniges Ereignis, raumzeitlich grobkörniges Ereignis oder ein feinkörniges Ereignis? Also denken Sie immer daran, der Tod, mit einem lauten Pistolenschuss ist ein anderer Tod als mit einem leisen Pistolenschuss. Und würden Sie natürlich das sagen, ja, aber Herr Breyer, die sind doch beide dann gestorben, die leben doch nicht mehr. Ja klar, es muss auch ein Ereignis geben, was diese Beschreibung, er wurde von einem lauten Pistolenschuss erschossen, wahrmacht. Das können Sie auf andere Sachen ja übertragen. Das Erschrecken durch einen lauten Gruß ist ein anderes Erschrecken als das Erschrecken durch einen leisen Gruß. Das sind zwei unterschiedliche Akteigenschaften, aber es hat ein Ereignis zu geben, was die Beschreibung wahrmacht. Also das war das Problem bei dem Thalberg. Mit dem, was macht derjenige, der vergiftetes Wasser in die Wasserleitung pumpt? Also nur das Bewegen der Pumpe, ja, ist weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung. Ja. Selbst wenn das Wasser vergiftet ist, ja, haben die Hausbewohner natürlich das Wasser auch zu trinken. Sonst werden sie nicht vergiftet. Sagen wir, die trinken jetzt also ab morgen nur noch Bier. Ja. Tja, hat das nicht geklappt mit dem Vergiften der Hausbewohner durch die Wasserleitung. Also, was für ein Ereignis macht das Vergiften der Wasserleitung wahr, damit die Hausbewohner, wenn sie davon trinken, sterben. Da auch das Problem, das Gift könnte ja so dosiert sein, dass die Hausbewohner erst nach einem halben Jahr sterben. Was berechtigt uns zu sagen, derjenige, der das vergiftete Wasser in die Wasserleitung gepumpt hat, hat die Hausbewohner getötet? Vielleicht sind sie auch am Herzschlag gestorben. Also erkennen Sie das Problem. Ja. Die Frage kann man eigentlich nur so beantworten, dass es eine Frage der empirischen Umstände ist. Ob eine bestimmte Menge Gift in der Wasserleitung und dem Trinken dieses vergifteten Wasser und in einem bestimmten Zeitraum ein sterbender Hausbewohner herbeiführt. Wenn das erst nach einem halben Jahr eintritt, wird es schon schwierig. Müssen wir es wahrscheinlich letztlich doch offen halten. Wenn wir keine Belege haben, dass sie nicht an was anderem gestorben sind. Also Herzschlag. Wer weiß. Irgendwas anderes. Oder vom Auto überfahren. Egal. Ja. Das Problem betrifft dieses Problem der Individuierung der Handlung. Und nun ist die Antwort die, dass wir eine solche Individuierung nicht bedürfen. Und zwar warum? Die Alternative dazu wäre zum Beispiel der Ansatz von dem Goldman, den wir kennengelernt haben. Also der Begriff der Generierung. Das würde sagen, wenn eine bestimmte Person den Akt A vollzieht, dann nehmen wir an, also die Hand hebt, dann nehmen wir an, dass dieselbe Person dadurch den Akt A' vollzieht. Er hebt den Arm und gibt ein Verkehrszeichen. Und zwar im Hinblick auf unterschiedliche Typen von Intentionen, Desires und Überzeugung. Intention brauchen wir mit. Die klassischen Ansätze haben nur Desires und Beliefs und sagen, ja, das sind die Absichten. Aber ich brauche auch Typen von Absichten, bestimmte Absichten, bestimmte Überzeugung. Also dass, wenn ich den Arm hebe und bin in einem bestimmten Bereich, dann kann ein anderer Verkehrsteilnehmer erkennen, dass ich ein Zeichen gebe und dass ich die Absicht habe, ein Zeichen zu geben. Insofern würden wir davon ausgehen, dass wir in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Aktgenerierung die Wiedergabe und Erklärung des Vollzugs von Handlungen in Beziehung oder mit Referenz auf bestimmte Prinzipien der Aktkonstitution, der Aktbestimmung vornehmen. Wir unterscheiden immer zwei grundsätzliche Sachen. by means of und by way of. Was ist der Unterschied? By means, klar, ist eine instrumentelle Handlung. Licht anmachen. By way of, die Handbewegung, das Erheben der Hand, ist konstitutiv dafür, dass ich für den Kandidaten Peter Müller stimme. Das Ausstrecken der Hand nach der rechten Seite im Straßenverkehr ist konstitutiv dafür, dass ich nach rechts abbiegen will. Heißt mit dem Fahrrad, Motorrad. Oder ich gebe halt mit dem Blinker bei einem Auto ein Zeichen. Erkennen Sie den entscheidenden Punkt. Ohne diese konstitutiven Bedingungen, also ich habe das früher genannt, Prinzipien der Aktkonstitution. Nun, Konstitution, sagen Sie einfach Aktbestimmung. Gäbe es diese Handlungen nicht, das heißt, die Prinzipien der Aktbestimmung legen auch immer die Definition der Situation fest. Und hier haben Sie den Übergang zum Kommunikationsbegriff. Das kann man jetzt sehr kompliziert darstellen, aber auch sich einfach klar machen. Nämlich jeder kommunikative Akt ist immer auch bestimmt durch ein Aktprinzip oder eine Aktkonstitution. Darauf komme ich dann noch nächste Stunde kurz zu sprechen. Die Frage ist also, welche Theorie von Handlung ist möglich, wenn wir annehmen, dass die Individuation von Akten, das Explanandum der Handlungstheorie ist. Welche Handlungstheorie? Wir gehen ja erstmal davon aus, ich muss die Handlung, das Drehen am Schalter, Akt, das Anmachen des Lichts, Aktstrich, das Erleuchten des Raums, noch ein Strich, Aktstrich 2, das Erschrecken von Mary, Aktstrich 3. Was ist dann für eine, wenn wir die Akten, die Handlung so individuieren, welche Handlungstheorie oder welche Individuation von Handlungen und welche Handlungstheorie ist möglich. Das Problem bei dem Ansatz von dem Goldman, und jetzt kommt es, ist das, dass Goldman auch von einer Individuation von Handlungen ausgeht. Warum? Er fragt, was ist das grundlegende Problem der Ontologie, der Handlungstheorie? Wie viele Akte habe ich vollzogen? Ich bewege die Hand, Akt 1. Ich drehe den Schalter an, Akt 2. Ich erleuchte den Raum, Akt 3. Ich ermögliche, dass wir kommunizieren können, Akt 4 und so weiter. Das heißt, auch Goldman stellt sich die Frage der Handlungstheorie unter dem Gesichtspunkt der Aktindividuation. Und das, denke ich, ist das Problem seines Ansatzes. Wenn wir es ganz streng nehmen, dann würden wir dahingehend argumentieren, dass keine Handlungstheorie möglich ist. Da würden Sie sofort sagen, ja, stopp, hier, wir reden doch andauernd von Handlungen. Ja, ich drehe das Licht an, ich erleuchte den Raum, ja. Das ist ja kein Geistergeschehen. Das sind physisch realisierte Aktivitäten, das sind physisch realisierte Handlungen oder Akte. Ich grüße Sie, Peter haut Paul auf die Nase, auch ein Akt, ist verletzt, schreit, ja. Wie kann das sein? Die Antwort es darauf gibt, ist die: Es gibt zwar keine Handlungstheorie im Sinne dieser Individuierung, aber es gibt eine Analyse, die dem entspricht. Und das können wir eine ursprüngliche Theorie des Handelns nennen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer ursprünglichen Theorie des Handelns und einer Handlungstheorie? Das ist dann ganz zentral. Ihr Thema ist nicht einfach ein rational individueller Agent. Normalerweise baut man das ja so auf, dass man sagt, ich habe Entscheidungstheorie, ich habe Desires, ich habe Beliefs, ich habe Präferenzen und nun kann ich das in ein entscheidungstheoretisches Kalkül bringen. Und unter diesem Gesichtspunkt sind unsere Handlungen rational oder nicht. Der Ansatz hat seine eigene Problematik, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber wir können eine Alternative dem entgegensetzen. Also nicht ein rational individueller Agent, den kann es auch geben. Ja. Wobei immer die Frage ist, ja, was ist irrational? Und weitergehend, gibt es eine Rationalität des Irrationalen? Das wird im Allgemeinen ausgeblendet. Die Alternative dazu ist der Handelnde in einem bestimmten Bezugsrahmen. Und wir unterstellen dabei immer Akte, die er vollzieht. Das gilt auch, sag mal, für instrumentelle Akte. Obwohl instrumentelle Akte in dem Sinne keine sozialen, zumindest nicht direkt soziale Akte sind, können es aber sein. Wenn wir beiden Tisch raustragen, ja. Das ist eine instrumentelle Aktivität, aber auch eine wechselseitige fremdbezogene. Also ich entstelle einen Bezugsrahmen. Ich will es jetzt nicht so kompliziert machen. Also zum Beispiel, dass das Licht hier funktioniert. dass die Leitung in Ordnung ist, dass meine auch physische Fähigkeiten, dass ich in der Lage bin, den Schalter runterzudrücken, ja, oder was auch immer, oder den Tisch zu heben. Und entsprechende, ja, Akte, also dann haben wir die Doings, wie man das auch nennt, das Tun, die von einem Aktor vollzogen werden. Wir mögen solche Aktoren auch rational nennen, und zwar immer von ihrem eigenen Gesichtspunkt aus. Und wenn ihr Tun, daher also auch die, die in Körperbewegungen, in physischen Bewegungen realisierten Akte, verständlich sind. Das heißt, wenn wir ihnen Absichten, Wünsche, ein bestimmtes Wissen und bestimmte Kenntnisse von aktkonstituierenden Grundsätzen zuschreiben können, dann würden wir sagen, ja gut, das ist verständlich. Wir müssen aber damit nicht übereinstimmen. Wenn jetzt einer das Licht anmacht, da kann er rational aus seiner Sicht gehandelt haben. Ja, aber wir möchten nicht, dass das Licht angemacht wird, weil wir eine andere Präferenz machen. Weil wir wollen bei Kerzenlicht leben. Ja, was, oder mit der Taschenlampe, ja. Also die Verständlichkeit, also sowohl die Mittel- als auch die Zweckrationalität einer Handlung, ist nicht daran gebunden, dass sie in einer bestimmten Gruppe auch an Zustimmung findet. Kann an Zustimmung finden, klar. Aber es ist nicht obligatorisch. Was erkennen wir daran? Wir erkennen daran eigentlich etwas ganz Simples. Wir erkennen nämlich daran, was wir aus der dritten Person einer objektivierenden Einstellung voraussetzen, wenn wir jemanden einen Akt zuschreiben. Und nicht nur einen Reflex. Oder eine Fremdmanipulation. Also mein Arm wird durch einen anderen, den sehen Sie nicht, gehoben. Ja. Ich zucke oder so etwas. Aus der dritten, und zwar sage ich deshalb, aus der ersten Person macht es ja wenig Sinn, an meinen Motiven, Absichten zu zweifeln. Wenn Sie zu mir sagen, ja, ich gehe nachher ein Eis essen, ja, da ist es ja sinnlos, erst einmal daran zu zweifeln. Daran zweifeln, dass sie diese Absicht auch realisieren. Ausgeschlossen sind es Täuschungsabsichten. Natürlich kann der Bezugsrahmen so sein, dass ich ihnen misstraue. Also zu mir sagen, ja, ich gehe Eis essen, haben das aber gar nicht vor. Und sie wollen mich nur hinters Licht führen. Aus irgendwelchen Motiven. Aber diesen Punkt schalten wir erst einmal aus. Der unterschiedliche Gesichtspunkt einer solchen Zugangsweise besteht darin, dass das Analysandum von Handlungen Aktprädikate als klassifikatorische Ausdrücke sind, ihre Zuschreibung, während eine Theorie des Handelns die Individuation der Akte in Anspruch nimmt. Wenn wir so vorgehen, dann gehen wir natürlich auch davon aus, dass es eine Verbindung von mentalen Zuständen, also Absichten, Desires, also Triebe, Motive, Überzeugungen und entsprechenden aktkonstitutiven Prinzipien gibt. Prinzipien sind sicherlich unterschiedlicher Art und ihre Analyse ist nicht nur durch ein einziges Prädikat verbunden. Also zum Beispiel Existenzpräsupposition. Ja. Wenn ich Ihnen sage, bringen Sie mir doch bitte das Buch, dann unterstellen Sie natürlich, dass so etwas wie ein Buch an einem ganz bestimmten Platz gibt. Oder ich unterstelle, dass Sie die Fähigkeit haben, das Buch, mir das Buch zu bringen. Oder dass Sie bereit sind, mir das Buch zu bringen. Aber, und das ist dann immer der Unterschied, wir sind nicht darauf verpflichtet, dass es so etwas wie ontologisch fundamentale Ereignisse gibt, die wir als Handlungen klassifizieren. Wir nehmen keine ontologische Reduktion vor, wie das einige Autoren beanspruchen. Es ist keine intrinsische Eigenschaft meiner Körperbewegung, meiner Geschicklichkeit, dass ich das Licht anmachen kann, also dass ich Auto fahren kann oder was auch immer, dass ich boxen kann oder dass ich schreiben kann und dergleichen mehr. Keine ontologische Eigenschaft. Ja, soweit, so gut. Ich habe hier noch einen Punkt, den können Sie aber nachlesen auf der Seite 50 in meinem Ausdruck über 2, Ons Argument, Radical Theory of Agency, wo ich ein Motiv von dem alten Ohm, ich war bei dem auch mal vor, oh Gott, 40 Jahren, aufnehme, der hier eine interessante Kritik an dem Goldman formuliert. Und wir können dann in der Kritik an dem Goldman wieder auf das Problem der konstitutiven Prinzipien von Akten. Ich kann keinen kein Fehler im Straßenverkehr begehen, wenn es keine Straßenverkehrsregeln gibt. Sie können keinen orthografischen Fehler begehen, wenn es keine philologische Grammatik gibt. Und so weiter und so weiter. Also Beispiele. Sie können kein gutes Referat schreiben, wenn es keine Referat, keine, nicht die Institution des Referatschreibens zum Beispiel in Seminaren an Universitäten gibt. Oder müssen nicht Universitäten, können auch informelle Gruppen sein. Ja. Können auch Hausfrauen sein, Hausmänner sein, das ist ganz egal. Ja, das ist ja nur eine andere Systemreferenz. Daran erkennen Sie unter anderem auch immer wieder diesen Übergang dann zur Kommunikationstheorie. Lesen Sie sich das nochmal durch in Ruhe. Wenn Sie noch Fragen haben, wählen Sie einfach mich kurz an. Ich werde dann nächste Stunde nochmal kurz auch den Übergang zum Kommunikationsbegriff eingehen. Weil es die Merkwürdigkeit gibt, gucken Sie sich's an auf meiner Akademika, hier heißt es, verwehte Spuren, manchmal gelingen auch poetische Titel von Artikeln, nicht immer, aber manchmal, die Rezension dieser Habermas-Biografie, Müller-Dohm heißt er. Das habe ich nicht eigenmotiviert, sondern wurde ich darum gebeten. Das Erste, was Sie sich fragen, war denn der Müller-Dohm Philosophie studiert? Ja, angeblich in Frankfurt, Anfang der 70er Jahre. Herrgott, das muss ja ein merkwürdiges Studium gewesen sein. Aber gut, ja. Schauen Sie sich das an, weil ich davon ausgehe, ich handle das da nicht so ab unter anderem, dass dieser Habermas Ansatz, Theorie des Kommunikations, keinen Kommunikationsbegriff hat. Keinen allgemeinen Kommunikationsbegriff hat. Da kriegen zwar die Habermasianer einen Nervenzusammenbruch, wenn man das denen sagt, aber sollen sie ruhig kriegen. Ja. Und die Systemtheorie Luhmanns hat zwar einen Kommunikationsbegriff, aber keine Analyse eines kommunikativen Aktes. Weil er davon ausgeht, dass aus der Perspektive, wenn der Beobachter Mitteilung und Information unterscheiden kann, dass er dann einen kommunikativen Akt verstanden hat. Das kann nicht sein. Weil hier der kommunikative Akt aus der Fremdperspektive untersucht worden ist. Das heißt, die Idee, die der Luhmann hat, ist immer Wahres und auch Abwegiges, immer nah auseinander. Kommunikation ist keine Übertragung von etwas. Denn wir kommunizieren, übertragen wir nichts gegenseitig. Weil die Informationen ja auch bei uns bleiben. Ja, die wechseln ja nicht die Plätze. Sondern er sagt, ja, es muss etwas verstanden werden, das führt wiederum dazu, dass er die Sprecherintention eliminiert und sagt, das ist eine empirische Frage, die nur die Geschichte der Kommunikation betrifft. Ich denke, das ist auch eine unbefriedigende Antwort. Ich bin darauf habe mich damals sehr gequält. In der zweiten Auflage, in der ersten Auflage ist das nicht so abgehandelt. Also wenn in der zweiten Auflage soziologische Theorie der Gegenwartsgesellschaft im dritten Band über Medientheorie finden Sie auch etwas über dieses Problem. Ja? Also ich denke auch, dass natürlich, Sie können so argumentieren, können sagen, klar, als psychophysische Entität befinde ich mich immer in der Umwelt eines sozialen Systems. Ich kann mein Bewusstsein nicht in Ihr Bewusstsein verlängern. Ja? Kommunikation ist auch kein Magenereignis, auch kein neurologisches Ereignis. Das ist alles richtig. Aber der andere hat auch mental repräsentiert oder präsentiert zu sein. Ich muss sie als anderen auch präsentieren oder abpräsentieren, das wäre ich noch besser, und repräsentieren können. Nämlich sonst kann ich sie als anderen nicht, kann ich nicht mit ihnen kommunizieren. Muss sie abpräsentieren in mir, bildlich gesprochen. Sonst kann ich sie nicht grüßen. Also, was heißt Abpräsentation? Das ist ein Begriff aus der Phänomenologie, den Eiertänzen der Phänomenologie. Etwas, was mitgegenwärtig ist. Es wird meistens eingeführt, spielt in der Psychologie Husserls eine Rolle. Wenn Sie den Innenraum beschreiben, eine Vorderseite, abpräsentieren Sie auch immer eine Hinterseite. Das heißt, die Hinterseite ist in der Vorderseite immer mitgegenwärtig. Natürlich die Vorderseite, hier sehen Sie keine Hinterseite. Sie sehen den Raum auch nicht von außen, müssen rausgehen. Vielleicht wenn schwierig, vielleicht kann schwierig sein. Aber wenn Sie etwas räumlich beschreiben, dann abpräsentieren Sie auch immer, ja, wo Sie eine Vorderseite haben, eine Hinterseite. Mitgegenwärtig übersetzen wir es. Was mitgegenwärtig ist, aber nicht gegenwärtig ist. Hier sehen Sie hier vor der Wand. Ja, wir stehen uns gegenüber. Trotzdem habe ich Sie zu abpräsentieren. Haben Sie mich zu abpräsentieren. Ja, sonst würde die Kommunikation sofort, ganz gleich in welchem Modus, sofort zusammenbrechen. Ja, gut. Mittwoch haben wir dann das Referat. Wir haben zwei Referate mittwochs. Dritter Mittwoch historisches Seminar. Und dann sehen wir, dass wir noch die Sitzung machen mit der Analyse. Den Termin verabreden wir dann am kommenden Mittwoch. Ja, in diesem Sinne. Bis bald, ja. Das steht.